Ja, ich würde sagen, wir fangen an. Wer ist jetzt noch dazu gesellt, der gesellt sich noch dazu. Ich bin Stefan Willeke von der Zeit, ich bin dort Reporter. Das bedeutet, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass ich den Ressortleitern Vorschläge mache über die Themen, die ich angehen möchte. Und Vorschläge natürlich auch mit denen diskutiere, was die so wollen, dass ich dem Chefredakteur direkt unterstellt bin. Das heißt, das sind sozusagen die Bedingungen bei der Zeit. Und das bedeutet auch, dass ich nicht festgelegt bin auf ein spezielles Fachgebiet, dass ich mich heute hier zur Wirtschaftsreportage äußern möchte. Hat damit zu tun, dass ich das relativ häufig gemacht habe. Es sind aber auch ganz andere Themen, die ich da beackere. Ich habe Ihnen eine Reportage, die ich geschrieben habe, mal zum Lesen gegeben. Ich weiß, dass die ziemlich lang ist und super lang. Und meist oder relativ oft ist es das Dossier, für das ich schreibe. Das bringt dann mit sich, dass die Texte nicht so super kurz sind. Und ich habe die ausgewählt, weil sie mir Freude gemacht hat. Also mir hat diese Reportage beim Recherchieren Spaß gemacht. Mit dem Ergebnis war ich auch zufrieden. Und deswegen habe ich sie ausgewählt. Es gibt andere, wo ich mich auch mehr quäle. Und wo ich auch mit dem Ergebnis nicht so zufrieden bin. Und deswegen habe ich nun die genommen. Passt auch ganz gut zur Jahreszeit gerade. Ist gerade wieder Erntezeit. Ich habe Ihnen mal das Buch mitgebracht, mit dem ich mich am besten auf dieses Thema vorbereitet habe. Das heißt Gemüse und Kräuter. Und es hat super interessante Seiten. Ab 192, glaube ich, geht es um Salate. Und also Rucola und Eisbergsalat, den wir immer Eisbergsalat nennen, aber der heißt eigentlich Eissalat in der Sprache der Landwirte. Das ist schon der erste Fehler. Wenn Sie da reinkommen und sagen Eisbergsalat, haben Sie schon verloren. Es heißt Eissalat. Jeder Kenner sagt Eissalat. Und es war ein gewisser Vorteil, dass ich dieses Buch hatte, auch ziemlich billig bei eBay, weil dieser Bauer von vornherein ein bisschen misstrauisch war. Da kommt so ein Reporter, der hat keine Ahnung, die haben alle keine Ahnung, und will was über mich schreiben oder so. Und da war es irgendwie ganz gut, dass ich so ein paar Insider-Kenntnisse hatte über Salate, die man sich dann so leicht anlesen konnte. Und das hat ihn irgendwie überzeugt. Ich war vorher bei einem anderen Bauern, also beim Casting der Person, wen ich nun nehme, war er die Nummer 3, glaube ich. Vorher hatte ich einen, der sagte zu mir, er sei der Hoflieferant von Stefan Aust. Da war es dann für mich vorbei. Und der benutzte die Formulierung, Herr Willeke, wir können noch mal was zusammen machen. Zusammen machen mit einem Journalisten. Wusste ich schon, der Typ ist für sein Leben medial versaut. Der wollte was zusammen machen mit mir. Und der andere, der war eher bockig und sagte, kommen Sie halt mit, zeige ich Ihnen halt was und wird schon nicht so viel Terror geben mit Ihnen. Und wenn doch, dann schmeiße ich Sie halt raus. Und das hat mir viel besser gefallen. Da war überhaupt keine mediale Zugänglichkeit für diesen Mann. Das ist der Held meiner Geschichte, Rudolf Bär, dieser Gemüsebauer aus dem nördlichen Niedersachsen. Das ist gar nicht so weit von hier, 20, 30 Kilometer. Und auf den bin ich gekommen, eigentlich ein bisschen per Zufall, wie man immer auf diese Typen kommt. Ich hatte vor, das Thema Ernte zu machen, weil ich die Ernte einfach spannend finde als so als Thema. Es ist so hautnah, man riecht was, man sieht was, man fühlt was. Es ist für ein Wirtschaftsthema, die ja in der Regel aalglatt sind. Eines der Probleme, die ich empfinde bei wirtschaftsjournalistischen Themen, dass sie aalglatt sind, dass sie leuchtende Oberflächen zeigen, hat es mit der Ernte und gerade dadurch, dass Münte die deutschen Arbeitslosen integrieren wollte, hatte das für mich von vornherein, da war irgendwas, ich wusste jetzt nicht genau was, aber ich fand es interessant. Und dann bin ich zu einer dieser Pressekonferenzen gegangen in Niedersachsen, wo die Landesarbeitsämter ihre Maßnahmen vorstellten. Und dann war das total super, habe ich danach sofort meinen Kollegen angerufen, das hier musst du hören, das glaubst du nicht. Da saßen lauter Anzugträger vom Landesarbeitsamt, Ministeriumssachbearbeiter und waren total informiert über alle Gemüse- und Fruchtsorten. So ein Referatsleiter wusste, dass wann in Rheinland-Pfalz die Weinlese beginnt. Was man beachten muss beim Getreide so und so und was man machen muss beim Mais und es war eine Ernteunterstützungsindustrie. Und ich dachte, was ist hier los? Warum geben sich diese Arbeitsämter, wieso sind die so informiert? Wieso wissen die so viel über Ernte? Und erst im Laufe der Recherche merkte ich dann, das hat damit zu tun, dass die seit Jahren versuchen, Arbeitslose auf die Felder zu kriegen und das gelingt ihnen nicht. Oder es gelingt ihnen nur zu einem gewissen Teil. Und so hatten sich diese Bürokraten in Ernteexperten verwandelt, um sozusagen dem einzelnen Bauern genau diese Leute zu bringen oder möglichst viele davon, die sie haben wollten. Das fand ich schon mal super, dass Ministeriumsleute und Landesarbeitsamtstypen sich mit Erntemaschinen auskannten. Und einer erzählte mir dann, ja, sie könnten ja auch diesen Typen nehmen, der die Rumänen jetzt beschäftigt. Und so bin ich auf den Bauer Bär gekommen, mit dem ich dann ein erstes Gespräch geführt habe. Und der mich dann im Laufe der Recherche dann auch auf viele Orte in Europa gebracht hat, wo er erntet, wo er Leute sucht. Und wir haben also unglaublich viele Gespräche geführt über Gott und die Welt. Und ganz, ganz schnell hatten wir auch die Ernte verlassen, denn so interessant war es dann nun auch nicht. Zumindest nicht für mich. Wir haben über seine Töchter und wie er das in Amerika fand und welche Erfahrungen er in Polen gemacht hat, wie er die neue polnische Regierung findet und warum seine Töchter sonntags immer zum Essen kommen bei ihm zu Hause. Und irgendwann sagt er mal zu mir, Mensch, Willeke, was ist das für eine Geschichte, die Sie da schreiben? Die hat ja keine Hand und keinen Fuß. Das ist ja ein absoluter Irrsinn. Ich dachte, Sie wollten was über die Ernte. Jetzt sind wir bei meinen Töchtern. Und dann habe ich immer noch gesehen, also meine Methode ist es ein bisschen, die Leute aussprechen zu lassen. Und sie auch zu Ende denken zu lassen. Und ich fand, bei den Bauern hatte ich unglaublich großes Glück, weil er so, er sprang halt voll darauf an. Er zitierte mir auf irgendwelchen serbischen Äckern dann Gedichte von Annette von Droste-Hülshoff. Und ich stand da mit meinem kleinen Notizblock verloren zwischen diesen Ackerfurchen und dieser Bauer, der blühte geradezu mit deutschen Klassikern. Und eigentlich war sozusagen die Stoffsammlung dabei das kleinste Problem, weil ich einfach Glück mit ihm hatte. Ich hatte zum Schluss eher das Gefühl, mein Problem liegt ganz woanders. Es sind irgendwie drei Geschichten in einer. Es ist die Geschichte dieses Bauern, der ein ganz bewegendes Leben hat. Es ist die Geschichte der deutschen Arbeitslosen, die nicht wollen. Und es ist die Geschichte der globalisierten Landwirtschaft. Und welche Geschichte erzähle ich jetzt? Wo ist jetzt meine Geschichte? Wie geht jetzt die Geschichte? Und ich hatte zum Schluss das Gefühl, ich kann mich nicht entscheiden. Ich muss jetzt alles ineinander verknäueln. Ich muss jetzt alles ineinander verwickeln, damit da irgendeine Geschichte bei rauskommt. Ich habe dann eine Geschichte geschrieben, deren Einstieg jetzt im Papierkorb ist. Das war völlig untauglich, weil ich dann auch alles von allem zu viel wollte und dachte, ich kann mich jetzt nicht entscheiden, will ich jetzt diesen Mann, will ich jetzt diese Arbeitslosen, will ich jetzt diese globalisierte Landwirtschaft, was will ich jetzt? Und habe mich dann schließlich doch dafür entschieden, den Mann stärker in den Vordergrund zu stellen, als ich es ursprünglich vorhatte. Und Fanti konnte mit der Entscheidung dann auch leben. Aber ich glaube, dass das größte Problem für mich bei dieser Geschichte war, irgendwie diese Knäuel erst zu entwirren und sie dann wieder zusammenzubinden.
Kleine Frage. Wie war denn der Einstieg, den Sie weggeschmissen haben?
Das war irgendwas. Mit irgendwelchen Arbeitslosen, die ihn warten ließen. Es war so eine Warteszene. Rudolf, nee, nicht er, sondern irgendjemand anders wartete auf Arbeitslose. Und die kamen nicht. Es waren irgendwie 54, waren angemeldet und keiner kam. Einer saß zum Schluss irgendwie traurig dann auf seinem Moped und starrte auf das Tachometer. Und alle anderen waren irgendwie verschollen. Und irgendwie, muss ich sagen, gefiel es mir nicht. Und den Kollegen auch nicht. Und dann haben sie gesagt, nee, das machen wir nicht. Jetzt denkst du dir nochmal was Neues aus. Das bringt es so nicht.
Warum? Weil Sie ihn zu eindimensional nur auf die Arbeitslosigkeit.
Ja, irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass es der Geschichte gerecht wird. Das ist, denn die Arbeitslosenproblematik ist ja das eine. Gut, das ist auch vielleicht am wenigsten überraschend, dass die keinen Bock haben. Mir kam es aber auch darauf an, zu zeigen, wie so Wirtschaftsbereiche, von denen man es vielleicht nicht ganz so annimmt, schon längst globalisiert sind, von denen man vielleicht geahnt hat, aber dann nicht so genau weiß. Und der Transmissionsriemen, das war er. Und er musste irgendwie nach vorne, sonst wäre es nicht gegangen. Und ich hatte ihn am Anfang ganz versteckt. Er kam überhaupt nicht vor. Irgendwann tauchte er mal auf Zeile 130. Und dann habe ich es nochmal anders gemacht. Jetzt gehen wir einfach ins...
Da heißt es, dass die Geschichte mit dem anderen Anfang schon fertig war?
Ja. Ja, die war schon fertig.
Weil ich finde, also ich weiß nicht, beim Schreiben, wenn man einen Anfang hat, dann ergibt sich aus dem Anfang immer so viel. Und wenn man den total ändert...
Ja, aber bei mir ist es leider oft so, dass ich in der zweiten Hälfte besser bin. In der ersten habe ich Schwierigkeiten. Ich komme auch schlecht rein. Ich schreibe immer erste Sätze, die man immer wegschmeißen muss. Fast immer. Und ich schrecke manchmal selber, dass das so ist, wo ich doch schon einige Berufsjahre habe, dass ich immer meine Anfänge wegschmeißen muss. Aber es ist so, weil ich dann auch, glaube ich, jeder neigt so ein bisschen dazu, wenn man so viel Stoff gesammelt hat und der Kopf so voll ist, dass man dann dass man irgendeine kleine Vorschau geben will auf das alles, was man so gesammelt hat. Und dann ist der Druck zu groß. Und offenbar verhagelt es mir den Einstieg.
Und hilft Ihnen dann die Redaktion, diesen Einstieg zu finden?
Ja, die hilft mir, die hilft mir insofern, als dass sie sagt, das ist scheiße. insofern hilft sie mir schon. Aber eine andere Idee haben die dann auch nicht. Weil das ist ja auch mein Baby. Und das muss ich schon zur Welt bringen. Und die können dann nur sagen, okay, Schräglage, Kaiserschnitt oder sonst was. Aber die können jetzt nicht, so weit geht es auch nicht. Die können ja auch nicht in mich hineingucken. Und was da noch so ist und was ich noch so in meinem Notizblock habe. Aber in der Fehlerdiagnose ist das schon sehr hilfreich. Ich möchte das auch nicht missen. Ich fordere die dann auch immer dazu auf. Jetzt seid ruhig, jetzt sprecht Tacheles. Ich will jetzt hier, wenn wir hinterher Fehler ein Stück im Blatt haben, was hätte besser sein können, da habe ich nichts von. Sondern ihr müsst es schon vorher sagen. Und so oft ist es so, bei den Einstiegen, dann, wie gesagt, da muss ich die ersten 3, 4, 5, 10, 15 Zeilen wegräumen. Da bin ich halt noch nicht warm.
War die Idee, den Bär zum Gesellschaftsphilosophen zu machen, schon irgendwo versteckt im Text oder haben Sie sie für vorne sich gebaut?
Nee, die hat sich erst ergeben, weil ich den so oft gesehen habe. Ich habe diese Idee, dass der mehr zu sagen hat als ein normaler Bauer, wie man ihn sich so vorstellt. Man tut den Leuten auch oft Unrecht. wenn man sie immer herabwürdigt und sagt, ja, das ist so ein kleiner, blöder Bauer, der läuft übers Feld. Und bei ihm ist es ganz extrem, wie viel der drauf hat. Und erst als ich mit ihm, ich glaube, irgendwie in Rumänien war, merkte ich, wie er sich so seine Theorien baut, so seine Annahmen über die Welt und über die Gesellschaft. Und da haben wir dann mal länger drüber gesprochen. Über die Gesellschaft, die mit dem Eissalat, die ohne Eissalat. Und insofern ist das sozusagen ein Produkt der Recherche gewesen. Ich wäre jetzt so ohne weiteres nicht drauf gekommen, dass mir ein Bauer die Welt erklären kann.
Also war es durch Umstellen zu beheben oder durch Neudenken?
Nee, da wurde gar nichts umgestellt. Also an der Stelle musste nichts umgestellt werden. Das kommt ja weiter hinten, wo er dann seine Theorien entblättert. Und dass der am Anfang ist es ja nur so ein kleines Warming-up. Herr Bär zeigt mal so ein bisschen, 10% von dem, was er drauf hat. Später mehr, nach der Werbepause. Ne? Das ist ja nur so ein Appetitanreger. Bleibt dran, dann kommt er auch unplugged.
Wie lange haben Sie den denn begleitet?
Also insgesamt über einen Zeitraum von 6 Wochen. Aber dann immer nur tageweise. Ich war mit ihm 1,5 Tage in Rumänien, 1,5 Tage in Spanien, 1 Tag in Polen, vielleicht 4-5 Tage auf seinen Feldern hier. Ich habe auch mitgeerntet, ohne dass er es wusste.
Wie waren Sie, die Deutsche?
Ich war genauso schlecht wie die deutschen Arbeitslosen. Aber ich wollte wissen, wie das ist für die. Was ist das für ein Gefühl, wenn man... Und das hat er auch gar nicht mitgekriegt, da liefen ja auch so viele über diesen Hof. Das ist ja so ein Gewusel. Dann habe ich mich einfach irgendwo eingereiht. Und ich sah genauso unprofessionell aus und war genauso schlecht vorbereitet. Und wir haben nur so einen Tag geerntet und es ist schon hart. Es ist schon richtig körperlich anstrengend. Und auch, es gehört auch Geschick dazu. Die Polen, die das schon Jahre machen, die verstehen schon ihr Handwerk. Also das muss man auch sagen.
Haben Sie sich den Finger geschnitten?
Ja. Ja, ich habe mir auch den Finger geschnitten.
Vielleicht nochmal eine Sache zu Ihrem Handwerk. Wenn man so eine Masse an Stoff hat, wie fällt dann Sie da? Das finde ich immer noch ein bisschen schwierig, wenn man so viel hat.
Tja, ich gehe eigentlich immer danach vor, was mich persönlich berührt. Wo erreicht er mich? Wo ist was, was irgendwie mehr ist als nur eine Sammlung von Fakten? Ich versuche sozusagen mir auch ein Bild von dem zu machen. Ich versuche dem auch als Menschen einigermaßen gerecht zu werden. Und eigentlich interessieren mich die Teile am meisten, wo er das verrät. Wo er mir nicht nur Mechanismen des Wirtschaftslebens plausibel macht, sondern wo er auch als Mensch sich zeigt. Und da habe ich es auch am meisten genossen. Wenn er sich auf so einem Flughafen verläuft oder wenn er sein Stück Käsekuchen anlacht. So, dann da war ich schon immer besonders gerne dabei. Wenn er mir seine neuen GPS-Systeme erklärt hat, habe ich gedacht, naja, muss jetzt auch nicht sein. Muss man dann vielleicht auch mal reinschreiben, dass das ein moderner Bauer ist, dass der GPS hat und solche Sachen. Aber so richtig Spaß gemacht hat es mir dann doch, wenn er mir dann von seinen Töchtern erzählt hat. Und all diese kleinen menschlichen Sachen, von denen ich auch denke, dass es bei einer Wirtschaftsreportage zu wenig davon gibt. Nicht nur, weil es sozusagen irgendwie mein Steckpferd ist und ich meine, die müssten jetzt alle so werden wie ich. Das ist gar nicht mein Ding, sondern ich glaube, dass die Wirtschaftsreportagen, die ich so kenne, ich kenne auch nur einen kleinen Teil, oft darunter leiden, dass es doch zu technizistisch ist oder zu ökonomistisch oder wie auch immer ist. Man lässt sich sozusagen auf das Alltägliche, was das Reportergeschäft ja normalerweise auch abbilden will, lässt man sich doch sehr widerwillig ein oder es wird versteckt. Ist, ein gutes Beispiel ist, ich habe in der gesamten Siemens-Affäre, die ja die Süddeutsche vorbildlich gecovert hat, nicht eine große, das ist auch mein Versäumnis, nicht eine große Geschichte gelesen über einen der großen Figuren, die irgendwie Tiefgang, persönlichen Tiefgang, psychologischen Tiefgang, wo ist die Geschichte, die sieben Leben des Karl Feldmeier oder sowas? Wo ist die Geschichte? Ich habe immer darauf gewartet, einer müsste doch jetzt mal. So, also ich will sozusagen die Leistung von Neindecker und Ott und Konsorten nicht schmälern. Aber ich denke dann immer, das ist doch auch ein super Stoff für Wirtschaftsreporter. Also oder in der, ein anderes Beispiel, in der VW-Affäre, in der ich selber ein bisschen mitgemischt habe, fiel es mir auch auf. Ich dachte, Mensch, in diesem Harz-Prozess hier, da sitzen wieder nur die üblichen Verdächtigen. Wo ist die, eigentlich ist es doch phänomenaler Stoff. Prostituierte, großes Geld, Volkswagen, Harz, Rot-Grün, alles versammelt. Die, sozusagen ein Spiegelbild der Bundesrepublik einer gewissen Epoche, einer sehr langen Epoche. Und trotzdem taucht beispielsweise im Spiegel niente. Gar nichts. Keine, natürlich Sachberichte, investigatives Zeug, allerlei, aber keine große Geschichte über XY.
Aber ist da nicht ein großes Schweigen? Also das ist schwer. Ist
nee, das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es ständig um Geld geht. Natürlich gibt es auch Leute, die Hand aufhalten. Aber ich glaube schon, dass da immer noch Lücken sind, die man füllen kann.
Stand die denn in der Zeit, diese Geschichte? Also die Sie vermissen, diese Art der Geschichte?
Zum Teil, ja, zum Teil sozusagen muss ich sie selber schreiben, aber zum Teil steht sowas auch in der Zeit, aber auch nicht in dem Maße, wie ich es mir wünschen würde. Also es gilt für mein eigenes Blatt genauso. Und
ist es schwer für Sie, das im Blatt durchzukriegen?
Oder? Nein, ich glaube einfach, dass...
Sie sind ja selbst dabei oder sind ja Akteur.
So, also wenn man, glaube ich, eine gute Geschichte hat, ist es... Wenn die Rahmenbedingungen stimmen und bei der Zeit stimmen sie, ist es nicht schwierig, eine gute Geschichte im Blatt unterzubringen. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Ich glaube, dass die Wirtschaft für Reporter offenbar nicht sehr attraktiv ist.
Aber zum Beispiel so eine Geschichte gerade bei Siemens, da hätte mich zum Beispiel interessiert, dieses zerrüttete Verhältnis von Kira Kleinfeld. Also sozusagen der Ziehsohn und der große alte König. Kommt man an diese Leute überhaupt dran? Die werden ja derart abgestürmt, derart glatt foliert. Die haben diese riesigen Presseabteilungen, die ja auch wirklich gucken, wie die überhaupt sich in der Öffentlichkeit präsentieren. Da kommt man ja nicht ran an so einen tollen Bauer. Ja, also ich hätte auch den Kleinfeld gern, wenn er sich dann irgendwo am Rande des Aufsichtsrats mit Kira zofft. Plus wie? Wie würden Sie da vorgehen?
Ja, zum Beispiel, das ist eine gute Frage, Erlangen. Erlangen ist doch Pira-Stadt, oder? Das ist doch irgendwie Piras Republik. Da war er im Tennisverein, da war er im Stadtrat, ja. Könnte man das nicht über Erlangen erzählen? Wie der Herr Pira und Erlangen sozusagen eine symbiotische Beziehung, die er offenbar bis heute oder bis vor kurzem gehalten hat. Ich habe mich mit Pira jetzt nicht weiter beschäftigt, aber das wäre jetzt mal eine Annahme, ob das nicht so ginge.
Sie würden also auf jeden Fall nicht von oben einsteigen, sozusagen über Pressestellen und dergleichen, sondern Sie würden immer versuchen, diesen Basis-Zugang
zu kriegen. Ja, weil ich glaube, dann wird es irgendwie, dann kriegt es auch einen Geruch, dann kriegt es auch irgendwie eine Note und eine Handschrift. Ich würde es beides versuchen. Ich würde sofort den Pressechef von Siemens einen Eilfax schreiben. Wir müssen sofort Pira sprechen. Wir haben Material. Und so. Aber das nützt ja meist nichts. Das ist ja dann Tischvorlage Nummer 17. Trotzdem würde ich dann rein praktisch, weil es ja irgendwas geben muss, was man tut, würde ich dann in Erlangen mal versuchen, die Ratsmitglieder, wie war der damals? Oder der war ja auch in zig Aufsichtsräten. Diese, in diesen Aufsichtsräten sitzen auch immer Gewerkschaftsleute, die Empira gut gekannt haben müssen. Die erzählen ja meist auch was. Der war zum Beispiel bei Volkswagen im Aufsichtsrat. Von denen weiß ich, dass Pira sich offenbar sehr merkwürdig gebärdet hat dort und den Jungs bei Volkswagen immer erzählt hat, Mensch, ihr habt so gut hier, ihr habt hier Betriebsräte, die alles mitmachen, toll. Wir dagegen bei Siemens, wir haben so bockige Typen, die kriege ich nicht klein. Wie habt ihr das hier bei Volkswagen gemacht? Und die Antwort, wie die das bei Volkswagen gemacht hat, die kann man ja überall nachlesen. Also ich glaube, ich würde es so probieren. Mehrgleisig.
Darf ich nochmal zurückgaloppieren zu der Geschichte, die ja vorgelegt haben? Es gab hier einen Ansatzpunkt, wie lange Recherche? Mich würde interessieren, wie lange zum Schreiben?
Ja, das war jetzt ein Dossier. Und da ist meine persönliche, da empfinde ich auch Schmerzen irgendwann, wenn es nicht vorangeht. Und deswegen habe ich mir da immer zum Ziel gesetzt, es muss schnell gehen, sonst gehe ich dran kaputt. Und das heißt in dem Fall 3-4 Tage. Dann ist das Ding geschrieben, sonst, wenn ich damit 1-2 Wochen herumlaboriere, dann geht alles durcheinander und 3-4 Tage und dann schaffe ich dann pro Tag 200-300 Zeilen und schmeiß hinterher wieder was weg. So komme ich dann einigermaßen damit zurecht.
Machen Sie sich vor eine Struktur richtig, so wie manche das machen, oder schreiben Sie los und es kommt so
peu à peu? Ich schreibe meist los. Ich mache mir keine Struktur. Das wäre manchmal besser, glaube ich. weil ich mich auch manchmal vergaloppiere, aber ich mache mir keine Struktur, nein, ich gucke auch nicht mehr in mein Notizbuch. Also ich schmeiße alles weg.
Nicht mal für Zitate?
Nein, ich fälsche die alle. Und hinterher gucke ich nach, wie sie richtig waren. Weil ich kann mich dann nicht mehr aufhalten. Also was jetzt einer genau gesagt hat, ob der jetzt gesagt hat, ich liebe dich oder ich liebe dich sehr, das ist mir dann, ich muss das sozusagen, mein Streifen zu Ende bringen. Ich fange dann immer so früh an, so morgens um 6:30. Bis 12 bin ich dann durch, dann habe ich so die fitteste Phase meines Tages und dann habe ich einmal ausgeatmet, so, und dann ist es auch gut und dann am Nachmittag gucke ich so nach, na, was hast du denn da so geschrieben, stimmt dieses Zitat, ist diese Beschreibung richtig, und dann blätter ich nach. Aber so, wenn ich so schreibe, dann kann ich das schlecht vertragen, so eine Genauigkeit. Waren das jetzt 3.000 oder 4.000 Euro oder 40.000, ist mir jetzt auch egal, dann mache ich es einfach durch.
Nochmal eine Frage zu der Geschichte. Ich finde ja, dass die Unterzeile, die da steht, die Dimension dieser Geschichte völlig unterspielt. Das kommt so, ja, so ein bisschen wie bei einem Spiegel, eine Meldung um ihre Geschichte, wie jemand irgendwas macht. Und ich finde das an sich gar nicht so spannend, weil das im Grunde genommen alles erzählt ist. Und wenn ich mich richtig entsinne, hat die ja eine große Bilderleiste oben drüber. Ne? Also wenn sie das nicht gehabt hätte, glaube ich, dann hätte ich die Geschichte nicht gelesen. Das hinterher bedauert. Also haben Sie darauf noch Einfluss?
Ja, ich kann Ihnen schon sagen, jetzt hört mal auf, das ist langweilig. Das war übrigens ein sehr schönes Foto. Eigentlich waren die Fotos an der Geschichte das Beste. Das super Farbaufnahmen, die so zwei Fotografinnen aus Hamburg gemacht haben. Sieht auch innen. Geht jetzt eigentlich sehr schön weiter. Man sieht auch die Multikulti-Gesellschaft auf dem Acker. Durch die Schwarzen und die Gelben und die Roten, die da alle mitarbeiten. Aber das ist zurück zur Unterzeile. Ja, es ist ein bisschen fade. Das ist ein bisschen, ja, so, es ist auch nicht ergebnisoffen. Wenn er nur gestanden hätte, wie so ein Bauer versucht, Erntehelfer zu finden und schließlich in Rumänien landet, dann wäre es vielleicht besser gewesen. wenn man es ein bisschen verrätselter gemacht hätte. Also ich habe da schon Einfluss drauf. Ich habe bloß, ich war da glaube ich ein bisschen im Stress an dem Tag. Ich hatte dann auch, irgendwann hat man auch mal die Nase voll, da immer hinzurennen und zu sagen, das ist immer noch nicht gut und das ist immer noch nicht gut. Dann drückt der Redaktionsschluss näher und ich denke dann, jetzt komm, jetzt haben sie schon keine Sätze gekürzt. Jetzt bin ich schon mit der Länge klargekommen. Jetzt sind die Anzeigen auch alle schön klein. Jetzt sollen sie mich auch mal. Jetzt halte ich mich da raus.
Hier hätte es sich vielleicht auch gelohnt, vor allen Dingen auch deshalb, weil ja gleich der Anfang partiell einem Teil ihres Textes widerspricht. Denn sie schreiben ja sehr schön und auch überraschend, dass die polnischen Arbeiter nämlich zum Teil ja gerade nicht mehr kommen. Zum einen, weil sie eben mittlerweile Steuern abführen müssen, zum anderen, weil sie in Polen selbst zum Teil ja jetzt schon ganz gut verdienen. Insofern, da ist ja ein Widerspruch sogar drin.
Ja, die müssen immer ein bisschen, man muss natürlich zuspitzen in so einer Unterzeile. Ich fand diese Zuspitzung auch nicht besonders gelungen. Man hätte es schon, wie soll man sagen, es kommt einem auch vertraut vor, was da steht in der Unterzeile. Es kommt einem vor wie, ja, morgens geht die Sonne auf und die Erde ist rund. Man hätte irgendwie doch eine, stimme ich Ihnen zu, eine Fragestellung reinbringen können, die einen irgendwie lockt oder überrascht oder eine Conclusio, die überraschend ist.
Ganz kurz nochmal auf Ihr Siemens von Vampira-Beispiel zurückkommen. Ich glaube, ich würde Ihnen da doch leicht widersprechen. Sie haben gefragt, wie macht diese große Geschichte? Ich glaube, so diese ersten Monate ist tatsächlich so die Stunde der Leinweckers, wo der Schmutz aufgewühlt wird, von Scoops und vermeintlichen Scoops, wo so der Dreck aufgewühlt wird. Die große Geschichte, die wird noch kommen, glaube ich. Dafür braucht man aber als Zeit, weil im Moment tatsächlich alle abgestimmt werden. Und die ist auch bei anderen Beispielen, als zum Beispiel Werner Seifert, Deutsche Börse, hat sie selbst geschrieben, der war nicht so klug, hat ein Buch geschrieben.
Das stimmt.
Wir hatten bei der FTD, ein Kollege hat Kopper und Schrem, das war ein Jahr danach, hat er die getroffen, auch Wochen begleitet.
Ja.
Und da war auch erst Zeit für diese Geschichte. Weil davor, also ich glaube, diese Geschichten brauchen ihre Zeit und es wäre auch verfrüht, dann in einen Tennisclub zu gehen, wo der sagt, ja, der war schon immer ganz nett und dann hat man mit dem Bier getrunken, das hilft dann in dem Moment ja auch nicht weiter.
Gut, aber das wissen Sie nicht. Sie wissen nicht, was der Tennisclub sagt.
Ja, okay. Man kann ja hingehen, aber ich vermute es mal. Das ist so.
Klar, aber das ist also meine These, wie man bei der Zeit sagt, wäre, dass der Versuch zu selten unternommen wird. Weil dieses ganze Gebilde Wirtschaft mit all diesen unverständlichen Kürzeln, mit all diesem Mindestniveau an Fachwissen, was man haben sollte, mit all diesen Gremien, die einen abblitzen lassen, die diesen Kohorten von Pressesprechern, die einen nicht ranlassen wollen oder die eine Unternehmensmeinung wiedergeben, die wir langweilig finden, dass das unglaublich abschreckend ist für viele Reporter. Das glaube ich. Und ich glaube nicht, dass es an dem Willen der Blätter mangelt, das zu drucken, sondern an unserem Willen, das zu versuchen.
Ich glaube, das spielt aber auch noch ganz stark mit einer Rolle, was Sie beschrieben haben, mit diesen Detailkenntnissen, die man haben muss, dass einfach diejenigen, die das Fachwissen dann in so Bereichen haben und die sich wirklich auch mit der zweiten, dritten, vierten Reihe möglicherweise auskennen und dann auch die interessanten Personen, die Details verraten, das sind ja die Fachredakteure, die da permanent mit beschäftigt sind. Und die sind natürlich in so Phasen, wo das Thema gerade noch am Hochkochen ist, ja auch mit den Nachrichten erstmal bis unter den Rand gefüllt und haben keine Zeit, sich einfach auf so eine Reportage auch einzulassen. Zumindest in relativ seltenen Fällen haben sie die Zeit. Gerade bei einer Tageszeitung, glaube ich, ist das einfach schwierig. Wenn jemand Siemens covert, dann ist der mit dem täglichen Geschäft einfach so dabei, dass er sich da ständig kümmern muss, dass er in den seltensten Fällen die Zeit hat und die Kollegen, die Zeit vielleicht hätten, sind dann aber an den entscheidenden Leuten weniger gut dran, als das der Fachredakteur ist.
Klar, aber da kann man natürlich auch die Hilfe von so Fachredakteuren in Anspruch nehmen.
Oder das zusammen versuchen.
Zum Beispiel bei der Zeit gibt es ja auch eine Menge Fachredakteure, und zu denen ich nun überhaupt nicht zähle. Und da frage ich die dann auch schon mal, sag mal, kannst du mir mal da drei Türen aufstoßen? Dann ruf den doch mal an. Und dann funktioniert das auch meist ganz gut. Wir kommen uns dann auch meist nicht in die Quere, weil der Fachredakteur hat tendenziell den Wunsch, ein positives Verhältnis zu wahren zu dem Unternehmen. Ich nicht. meine Politik kann die der verbrannten Erde sein. Und wenn der Fachredakteur dann über Siemens oder VW schreibt, ist das immer ein bisschen heikel, weil die ihn vielleicht dann nicht mehr zur Jahreshauptversammlung einladen oder die nächste Kalifornien-Rundfahrt gestrichen ist oder sonst was. Weil mir käme nie auf die Idee, mich nach in Kalifornien in den New Beetle setzen zu wollen. Und der kann mir dann helfen und sich dann verabschieden. Und dann kann er auch immer sagen, ja, es ist jetzt nicht so gut ausgefallen, was der geschrieben hat, oder nicht so, wie ihr das gewollt habt. Und aber du müsst verstehen, das ist ja der Reporter, die machen das alle so. Die fliegen ein, verbrennen die Erde und fahren weiter. Für den ist es auch, kann es auch entlastend sein, dass es nicht machen muss.
Und es ist ja oft so, dass eigentlich gerade diese Fachredakteure, wenn man dann auf die Idee kommt und sagt, wir machen jetzt mal die coole Reportage, dann sagen die, oh Gott, bloß nicht. Ja, das auch vielleicht auch von dem Hintergrund, weil sie halt auch gerne mal schreiben würden, zumindest theoretisch. Weil zumindest wollen sie nicht, dass man so ihr Territorium, ihr Revier eingeht.
Ja, ich meine, das kenne ich auch. Also das bei der Zeit vielleicht nicht ganz so schlimm, weil wir ja relativ viel Platz haben. Und vielleicht der Kampf um die einzelnen Plätze nicht so verschärft ist, wie vielleicht beim Stern oder beim Spiegel. Aber dass die Fachredakteure so gerne so ihre Schützlinge bei sich behalten, das ist schon so ein bisschen so. Aber ich glaube, man muss sich drüber hinwegsetzen. Man muss denen das dann auch klar machen, dass man jetzt die Hilfe braucht, denn das ist im Grunde dasselbe Blatt. Wem nützen die Fachredakteure, wenn sie mich da verhindern? Im Grunde vielleicht dem Unternehmen und sich selber, aber nicht der Zeitung. Und schon deswegen glaube ich, dass man da schon ganz gute Gründe hat, diese Leute zu überzeugen.